Da war ich bei so einem leider schlechten Urologen und heute gehe ich immer, wenn ich Zweifel habe, zu einem zweiten Arzt. Ich glaube, eine Woche später habe ich meinen Umzug gehabt, nach 10 Jahren, dass ich wieder nach Österreich gehe. Da habe ich mir dann, das ist wichtig, gedacht, mit 86 Liter Chemo kriegst du nie mehr an Krebs. 19 Jahre später kam dann Prostatakrebs. Ich habe es gemerkt, wenn die Prostata-Werte, also beim ersten Mal habe ich den Knoten gespürt, beim zweiten Mal die Prostata-Werte. November, Dezember, Jänner ist mir nicht gut gegangen, Geschmackssinn weg, 25 Kilo abgenommen, ich habe nichts, hat mir geschmeckt, nicht einmal Wasser. Das Einzige, was mir Gott sei Dank geblieben ist, der Früh, der Kaffee. Ja, also den habe ich zumindest zu 60% geschmeckt. Seit der ersten Krebserkrankung ist immer meine Devise gewesen, gesund bleiben, der Rest ergibt sich. Ich habe das jetzt dreimal gehabt und dreimal mit Wut im Bauch habe ich immer gesagt, für mich ist der Krebs ein Viech. Und ich habe immer gesagt, das Viech bringe ich um. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist sehr schnell, dass der Mund eben trocken wird. Ich kann mich erinnern, wie im Gartenbau China, da war von meiner Oma eine Freundin, Billeteurin, so eine Gartenabreißerin damals. Und da habe ich gesehen, die Chitty Chitty Bang Bang, das war mein erster Film, glaube ich, im Gartenbau China. Ich hätte mir nie damals gedacht, dass ich mich selber mal auf der Leinwand sehe. Wütend zu sein ist für mich, wenn ich Krebs habe, das Wichtigste. Und Ausdauer und Geduld. Dass ich keinen Krebs mehr kriege. Dreimal, alle guten Dinge sind drei, was dir das reicht.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Herzlichen Dank an Franz und Jürgen. Sie haben mir eine einmalige Spende für die Arbeit am Podcast überwiesen. Auch diese Unterstützung hilft sehr. Ja, es herbstelt zwar schon ein bisschen, aber die Sommergespräche-Reihe, die geht heute noch weiter. Und zwar mit Christian. Aufmerksame Hörende dieses Podcasts kennen ihn schon. Er hatte nicht nur einmal Krebs, auch nicht zweimal, sondern dreimal. Jedes Mal war es eine andere Krebsart. Als junger Erwachsener Hodenkrebs, 2 Jahrzehnte später Prostatakrebs und zuletzt Mundrachenkrebs. Er spricht es dann zwar gleich von Lymphdrüsenkrebs, das rührt aber daher, dass er durch einen geschwollenen Lymphknoten draufgekommen ist, dass etwas nicht stimmt. Ein kleiner Hinweis für alle, die sich jetzt wundern, dass schon wieder so ein langes Gespräch in diesem Podcast kommt. Ich werde bald auch wieder knackige, snackable Themenfolgen veröffentlichen. Ich denke mir aber, dass die Menschen im Sommer vielleicht etwas mehr Zeit haben, deshalb die langen Folgen. Starten wir rein ins Gespräch mit Christian. Wir haben es im April 2024 aufgezeichnet. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Servus, freut mich hier zu sein.
Wenn du deinem Leben, in dem du jetzt gerade aktuell drinnen steckst, einen Titel geben müsstest, welcher Titel wäre das?
Überleben im Moment, weil ich zum dritten Mal Krebs leider habe oder vielleicht auch nicht mehr, ich hoffe. Ich war letzte Woche im Labor, da waren die Werte relativ gut, außer Zucker. Nein, Zucker war super, Cholesterin nicht. Jetzt habe ich nächsten Freitag, diese Woche also, in 3-4 Tagen, die erste CTMR-Untersuchung nach meiner letzten Krebserkrankung. Das war Lymphdrüsenkrebs und im Hals ein bisschen und im Mundbereich, hinten da irgendwo Zungengrund, wie das heißt. Ja, und das war November, Dezember, Jänner ist mir nicht gut gegangen, Geschmackssinn weg, 25 Kilo abgenommen, ich habe nichts, hat mir geschmeckt, nicht einmal Wasser. Und ja, jetzt geht's eigentlich wieder mit dem Geschmackssinn, der hat sich wieder aktiviert und ja, es ist so 85% zumindest und jetzt habe ich wieder ein bisschen zugenommen und jetzt halte ich das Gewicht, dass ich nicht wieder zu hoch raufkomme. Ja, und das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist sehr schnell, dass der Mund eben trocken wird. Ja, also wenn ich wandern gehe, spazieren gehe, Radl fahren, muss ich immer so alle Viertelstunde trinken, weil sonst, oder im Kino, oder wurscht, bei jeder Veranstaltung nehme ich mir eine Wasserflasche mit dabei, sonst trocknet der Mund aus. Okay, aber das ist harmlos. Also ging das, wie es mir November bis Jänner gegangen ist, bin ich zufrieden. Jetzt hoffe ich, dass das MRCT am Freitag in Ordnung geht und dann am 15., 10 Tage später, habe ich dann Besprechung. Mhm. Und dann, ja, hoffe ich, dass wieder einmal Ruhe ist. Mhm. Oder vielleicht für immer endlich einmal, nach der dritten Krebserkrankung.
Drückt dir die Daumen.
Ein Vierzehntel brauche ich es nicht mehr.
Voll.
Die letzte war die schlimmste.
Jetzt sind wir schon ziemlich schnell ins Thema reingestartet. Ja. Du sagst dritte Krebserkrankung. Was war davor?
Ja, 1998 war meine erste Krebserkrankung. Also die war schon, wenn man es zum ersten Mal erfährt, ist man schon, da brauche ich dir nichts erzählen. Das ist schon, das zieht dann die Hosen runter.
Im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, wirklich war, also das war schon heftig und ja, und leider hat sich das 8 Monate rausgezögert, bis das einmal draufgekommen ist, der komische Urologe in Saarbrücken. Ich muss immer betonen, Saarbrücken, weil sonst verstehen die Leute immer St. Pölten. Wenn ich sage, ich habe 10 Jahre in Saarbrücken gewohnt. Ja, und da war ich bei so einem leider schlechten Urologen und heute gehe ich immer, wenn ich einen Zweifel habe, zu einem zweiten Arzt. Mhm. Ja, ich habe immer zweite oder zu, das kann sein, eine dritte Meinung, ja, wenn ich Zweifel habe. Und bei denen habe ich leider keine Zweifel gehabt, ich habe den vertraut. Und der hat immer gesagt, das ist eine Entzündung im Hodenkrebs. Mein erster Krebs war ein Hodenkrebs. Und ich habe einen Knoten gespürt. Sofort bin ich zum Arzt gegangen, 2 Tage später oder 1 Tag später. Ja, und der hat gesagt, das ist eine Entzündung, das machen wir Antibiotika und das geht in einem Monat wieder weg. Im Monat war es noch da. Ja, und dann, es ist zwar nicht groß gewachsen, es ist eigentlich immer gleich geblieben und auch nicht härter geworden. Darum habe ich da wenig Bedenken gehabt. Aber er ist dabei bei dem Standpunkt geblieben, es ist eine Entzündung. Antibiotikum weiter und im Februar und im März und April und das ist weitergegangen. Ich habe im Jänner war ich dort, Anfang Jänner, ich habe im Februar mal zu ihm gesagt, kann das kein Hodenkrebs sein? Und der leider gesagt, nein, aus dem Alter sind sie ja raus. Und damals war ich, glaube ich, 40, glaube ich. 98. Ja, 40. Mhm. Ja.
Und gesagt, vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, aber normalerweise sagst du jetzt so 20 bis 40 ist das Alter für Hodenkrebs, manchmal auch 45.
Mhm. Also eben, also ich habe schon 50
echt
auch
komisch
schon
gehört. Das, ja.
Also
ja.
Er war wirklich schlecht. Mhm. Und ja, ich habe gesagt, nein. Und spätestens da hätte ich einen Arzt einmal wechseln sollen, dass der da irgendeinen gescheiten Ultraschall oder ein CT macht oder irgendwie. Ja. Na gut, und dann im August wollte er mir diese Entzündung, wie gesagt, hat ausoperieren. Und da hat er es ihm gemerkt.
Ah, oh, weh.
Okay. Da wollte er, da, nein, es war furchtbar. Wie der das erzählt hat, am Telefon hat er mir das gesagt. Mhm. Und es war zufällig von einem Arbeitskollegen von mir, den sein bester Freund, der war bei der OP dabei als Anästhesist und hat das beobachtet. Zufällig. Mhm. Ja. Weil er als Kollege dem erzählt hat, den Anästhesisten, was da passiert ist, sagt er, ja, bei der OP war ich dabei. Und hat er gesagt, so was hat er überhaupt noch nicht erlebt. Der hat sich so geschreckt, der Arzt, weil der mit dem gar nicht gerechnet ist, weil das irgendwie schwarz war. Und dann hat er das ausoperiert und wieder zugenaut. Und na furchtbar, hat er gesagt, wie der das da abgeschaltet hat und so, na furchtbar.
Das heißt, der Tumor war nicht mehr abgegrenzt, sondern der war schon außen sichtbar beim Hoden.
Der war schon, okay. Also der hat den aufgeschnitten und hat sofort gesehen, das ist ein Krebs. Ja, und ich war aber gerade, ich glaube, eine Woche später habe ich meinen Umzug gehabt, nach 10 Jahren, dass ich wieder nach Österreich gehe. Und da hat mein Onkel in Oberösterreich im Primar von die barmherzigen Schwestern in Linz gekannt, die was damals und heute, glaube ich, noch immer sehr, sehr gut sind in der Urologie. Und da habe ich Samstag, Sonntag habe ich meinen Umzug gehabt und am Dienstag habe ich schon einen OP-Termin gehabt. Und da haben sie mir den rechten Hoden dann entfernt und haben festgestellt, dass ich in der Magenrückwand Metastasen schon habe. Mhm. Ja, und diese Metastasen waren aber zwischen Magen, Darm und Wirbelsäulen. Und von der Wirbelsäulen sind die Nervenstränge, Magen, Darm. Also man kommt nicht dazu zum Operieren, haben sie gesagt. Es hilft nur Chemo. Also wenn ich es mit Chemo nicht wegkriege, man kann es nicht bestreuen, man kommt nicht hin, operieren kann man nicht, es hilft nur Chemo. Ja gut, dann habe ich mir mal erklären lassen, was die Chemo ist. Ich habe keine Ahnung gehabt. Dann habe ich die Chemo für diese Metastase da gekriegt, dann haben sie eine Biopsie gemacht bei der OP von dem Hoden, vom rechten, und haben umbiopsiert zum linken, der war okay. Den habe ich auch bis heute noch. Und ja, dann ist operiert worden und dann habe ich halt Chemo gekriegt. Immer 1 Woche volles Programm und dann 2 Wochen nicht, aber immer nur am Samstag 1/4 Liter. Und dann wieder eine ganze Woche und dann wieder zwei Wochen nur am Samstag auf 4 Liter. Und so war das dann dreimal. Mhm. Und ich war so eifrig und hab da mitgezählt. Und dann hat sie oft, ich habe immer die Durchgangszeiten von der Flaschen, ja. Ich habe dann immer geschwinder gedreht und so. So wie ich es halt am besten vertragen habe. Die erste Chemo habe ich, in der ersten Woche habe ich noch gebraucht. Glaube ich, am Montag hat es angefangen. Da weiß ich noch, das werde ich nie vergessen. Da ist der Arzt einer gekommen und hat gesagt, gehen wir es an, sind sie bereitet? Und ich sage, ja. Und dann hat er die erste Chemoflaschen angehängt und ich habe nur 3 gehabt am Bett. Und da ist gekommen, Viva Forever von den Spice Girls. Na, das ist dann cool. Meine Hymne geworden. Ja. Also mein Kämpferhymne. Immer wenn ich dann gehört habe, die Spice Girls mit Viva Forever. Ja, das ist, ich sehe das noch, wie das runterwindt und die fangen gerade zum Singen an. Ja gut, da habe ich die erste Flasche in der Früh um 9 gekriegt, die hat dann gedauert bis um 2:30 in der Nacht. Ja, also fast 20 Stunden oder was. Ja, und das habe ich dann gekürzt, dass ich immer schon, wenn es um 9 losgegangen ist, mit dem Geschwinderdrehen und so, dass ich dann oft schon um 18, 19 Uhr fertig war. Also, ja.
So ein schneller Drehen der Therapie, also dass Christian die Durchflussgeschwindigkeit der Chemotherapieinfusion erhöht, zeugt zwar von seinem Selbstbewusstsein und seiner Patientenmündigkeit, aber es ist prinzipiell nicht zu empfehlen. Die Durchflussgeschwindigkeit ist speziell an die Therapie und an deinen Körper gekoppelt. Solltest du schneller oder langsamer drehen, sprich bitte unbedingt vorher mit deinem behandelnden Team in der Klinik darüber.
Und das ist mir mit der Chemo, ich habe damals gute Medikamente gekriegt, das ist mir relativ gut gegangen. Ja. Mhm. Also ich habe nur zweimal gebrochen, und zwar einmal auf Kümmel während der ganzen Chemozeit und einmal auf Thunfisch. Mhm. Ich habe alles geliebt, aber irgendwie diese zwei Sachen, ich habe es nicht mehr vertragen. Mhm. Jetzt geht's wieder, aber damals halt in der Chemozeit. Ne. Und
vor allem, das ist ja auch schon lang her. Also
ja, 26
Jahre.
Ja, ist echt gut gegangen. Ich hab dann komischerweise, da war ein McDonald's unten, ich hab immer einen Guster gehabt, Pommes von McDonald's. Also das war das Einzige, was ich einen Guster gehabt
habe. Können Sie auch
Fleisch? Ja, weniger. Okay. Weniger. Aber was damals nicht so gut war, war, ich hätte so eine Diätologin braucht oder irgend sowas, die mir sagt, für Chemofälle, was man, die haben mir einfach das Essen hingestellt. Ich hab nicht einmal, glaube ich, zwischen zwei aussuchen können. Ich hab dann einfach mein Essen gekriegt. Und das im Nachhinein gesehen, ich glaube, das ist heute auf jeden Fall besser, dass man ein bisschen ausholen kann und dass einem wirklich nur das gegeben wird, was man gut, halbwegs gut vertragt bei der Chemo.
Ja. Ich habe jetzt auch gefragt wegen einem Fleisch, weil ich hatte das damals bei meiner Chemo. Ich habe dann so Fleischesgelüste entwickelt, urplötzlich, weil ich mich davor eigentlich hauptsächlich vegetarisch ernährt habe. Das war echt skurril. Also habe ich so Hamburger und Schnitzel imaginiert.
Ja, lieber Kassim, am Samstag war immer, wenn die Chemo aus war, habe ich mich belohnt.
Zur Belohnung.
Ja, auf die habe ich mich schon gefreut. Also Pommes und Leberkäse, das hat mir am besten geschmeckt.
Ja. Das klingt nach einer ziemlich herausfordernden Zeit. Was hat dir damals...
Wie gesagt, ich kann mich erinnern, mit den letzten Flaschen war, da habe ich gesagt, ich will mir die Nadel jetzt ausnahmsweise selber entfernen.
Okay.
Dann habe ich mich richtig so ausgerissen. Ja, das war mal Genugtuung, diese letzte Nadel da auszuziehen und dass die Chemo vorbei ist. Ja, dann haben sie CD und MR gemacht und weiter. Und die Metastasen waren dann voll geschrumpft, also trocken. Und die war zwetschgengroß, die war irgendwie fast nicht mehr vorhanden. Ja. Die war komplett kaputt. Und ich glaube, ich habe das jetzt dreimal gehabt und dreimal mit Wut im Bauch habe ich immer gesagt, für mich ist der Krebs ein Viech. Und ich habe immer gesagt, das Viech bringe ich um. Und ich glaube, dass diese Rivalität, diese Aggressivität gegen dieses Viech Krebs hilft mir. Mhm. Ja. Mhm. Ich meine, da kommen wir dann näher zum Sprechen nachher. Ich habe jetzt das erste Mal beim Krebs Bestrahlung und Chemo gehabt. Und jedes Mal, wenn ich in die Röhren gekommen bin, in der Röhre drin, habe ich immer gesagt, du Arsch. Ich habe geschimpft, aggressiv. Und habe immer gesagt, ich bring dich um, du hast keine Chance gegen mich. Jetzt das dritte Mal, aber du hast keine Chance gegen mich. Ich bring dich um. Ja, und ich hoffe, ich hab's wieder umgebracht, das scheiß Viech. Ja, aber mir hilft Aggressivität.
Ja, es ist eh spannend. Da scheiden sich ja auch ein bisschen die Geister, so mit dieser Kampfmetapher und den Krieg gegen den Krebs führen und so.
Ja,
für manche ist das gar nichts. Und ich finde es jetzt auch sehr spannend, wie du das drüber sprichst.
Das ist schon was. Nein, sterben genug Leute an.
Ja.
Man darf das nicht so auf den Weg. Zum Beispiel, da hat es einmal zwei Politikerinnen gegeben. Mir fällt das immer, wenn ich das Beispiel bringe, mir fällt der Name nicht. Eine war die Gesundheitsministerin, die ist an beide an Krebs gestorben und so. Ministerinnen, kurz hinterrand, das war so vor 5 Jahren, schätze ich. Ist ja wurscht. Aber die haben gesagt, beide, sie müssen sie ablenken und müssen weiter arbeiten. Sie müssen sie ablenken mit Arbeit. Ja, nein. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mich mit Arbeit ablenke und sage, na, der Krebs, der vergeht eh wieder, aber ich muss mich jetzt konzentrieren auf was anderes. Nein. Die dreimal, wo ich Krebs gehabt habe, habe ich mich so auf meinen Körper konzentriert und aufgepasst, wie er reagiert auf alles. Mhm. Ja, da kann ich nicht mehr auf eine Arbeit stürzen und sagen, der Krebs, naja, das ist ja nichts, der geht eh wieder weg. Und die zwei haben nicht überlebt. Also ich glaube schon, dass das was auf sich hat, sich auf seinen Körper in dieser Zeit zu konzentrieren, nicht arbeiten zu gehen, wenn es geht, ja, und wirklich nur sagen, ja, ich kann es nur wiederholen, das Viech bringe ich um. Das ist halt meine Devise. Mhm. Ohne den, glaube ich, hätte ich es, weiß ich nicht, dreimal nicht geschafft oder zweimal nicht geschafft oder das letzte, vor allem das letzte Mal nicht geschafft, weil das war die heftigste. Mhm. Und so habe ich auch am meisten geschimpft. Der heftigsten am meisten geschimpft.
Für manche ist das vielleicht auch schwierig, vom Finanziellen her nicht arbeiten zu gehen.
Ah, ja,
und du warst ja damals, oder warst du damals auch schon freier Schauspieler?
Na, da habe ich beim ersten Krebs, da war ich gerade im Umzug, ja, von einem Job in Deutschland, da war ich noch Bauleiter, in Heizung, Lüftung, Klimasanitär, nach Wien, und da habe ich noch keinen Job gehabt. Mhm, ja. Also da war ich war gleich wieder angemeldet bei der Krankenkasse und habe halt Krankenkasse gut gekriegt.
Mhm,
das hat mir sehr geholfen. Ja. Und dann habe ich mir es auch noch, ehrlich gesagt, gleich wie das vorbei war, nach der Chemo, ich habe eigentlich nur das Einzige, was ich gespürt habe, ich weiß nicht, ob das bei dir auch,
war Chemo,
die Fingerspitzen. Also genau, die waren irgendwie taub. Ja, so. Und das hat gedauert. Ein Jahr vielleicht. Bis wieder ganz gut war. Also jetzt, ich spüre es noch immer, aber jetzt vielleicht von der letzten Chemo wieder, so 95% sind die okay. Mhm. Ja, also man gewöhnt sich
dran. Das kann ja dann wieder zurückkommen. Bei mir hat es damals länger gedauert, so ein Jahr,
ein bisschen länger. Ja, ich kann mich nicht mehr so erinnern, ich bin schon 25 oder 40.
Ja,
aber ja, und dann habe ich mir so noch ein bisschen gut gelassen, so ein paar Monate, drei. Und dann ist wieder Job gesucht und dann habe ich gleich wieder angehabt, das paar Leute für Handymasken und so. Ja.
Gab es damals schon Reha? Hast du das dann gemacht?
Nein. Ja. Bei der zweiten auch nicht. Das war 2017, Prostatakrebs auch nicht. Jetzt.
Also da hat es schon Reha gegeben, 2017.
Ja, aber es hat mir keiner gesagt oder keiner einen Hinweis gegeben. Ich bin zwar auf Kur gegangen, aber nicht gezielt auf Prostata-Reha oder so. Weil jetzt gibt es ja
die onkologische Rehabilitation.
Ja, genau, da irgendwo in bei Wiener Neustadt unten.
Genau, es gibt mehrere Zentren in Österreich.
Da warte ich jetzt täglich schon, dass die Genehmigung kommt. Das ist schon 4-6 Wochen her.
Mhm. Ja, die brauchen manchmal ein bisschen.
Ja. Na, Kur geht schwind, also eher, ich weiß nicht.
Ich habe damals einige Male nachtelefonieren müssen, bis wirklich dann die Genehmigung gekommen ist.
Ja, nein, ich werde jetzt einmal nachfahren.
Mhm. Und der zweite Krebs?
Ja, beim ersten, wie gesagt, gibt's dann eh nichts mehr. Da habe ich dann Untersuchungen gehabt und die sind immer weniger geworden und dann, ja, war eigentlich, das wollte ich noch sagen. Und ich habe, weil ich so eifrig war, eine jede Flasche aufgeschrieben. Und die Durchgangszeit und was auf der Flasche drauf gestanden ist.
Okay.
Und da ist zweimal passiert, zum Beispiel in dieser Chemozeit, dass eine Schwester gekommen ist und wollte eine Flasche anhängen. Und ich schaue auf meiner Liste noch und sage, so, die Schwester, die kriege ich erst als nächstes. Da kommt noch eine dazwischen. Ach so, muss ich nachschauen. Und so habe ich recht gehabt. Also ich habe sogar die falschen Flaschen bemerkt, wenn sie mir anhängen wollten. Ja, also ich war sehr dahinter. Und habe dann am Schluss alles zusammengezählt und bin auf 86 Liter Chemo gekommen.
Ah.
In die 3 Zyklen. Oder? Ja, 86 Liter. Und da habe ich mir dann, das ist wichtig, gedacht, mit 86 Liter Chemo kriegst du nie mehr an Krebs. Das kannst du gar nicht abbauen, das ist unmöglich. Ja, aber 2017, also 19 Jahre später, kam dann Prostatakrebs.
Mhm.
Und da war mir der Oberarzt Dr. Stolber, hat mich operiert in Linz, damals 1998. Und weil das Prostata wieder urologisch war, denke ich mir, also wenn mich wer operiert, dann wieder der Stolber, weil der hat das damals hingekriegt, mit Metastasen und 8 Monate spät, ich vertraue nur mehr denen, ich lasse mich wieder von denen operieren. Dann habe ich rausgekriegt, der ist jetzt in Vöcklabruck. 2017 gewesen, war er dort Oberarzt. Ja, und da waren die, ich hab's gemerkt, werden die Prostata-Werte. Also beim ersten Mal habe ich den Knoten gespielt, beim zweiten Mal die Prostata-Werte, weil ich hab dann natürlich, ich bin, glaube ich, mindestens alle 3 Monate, in den 19 Jahren, bin ich immer Blut und, also.
Ist auch weiterhin, weil normalerweise machst du das ja nur ein paar Jahre lang.
Ja, ich bin da eifrig gewesen. Ja, ich hab immer kontrolliert und abtastet und, also ich bin da sehr übereifrig geworden. Und das war gut, weil, ich merke auf einmal, der Prostata-Wert steigt. Minimal, ja. Aber er ist gestiegen. Dann Sommer 2017 und dann habe ich den angerufen, den Stolper, so geht, da pass auf, da hat's was mit den Prostata-Werte. Schick mir das. Dann habe ich ihm das geschickt am Freitag. Und dann hat er gesagt, du pass auf, ich habe die eingeschoben am Montag, das gefällt mir auch nicht. Komm am Montag, schauen wir uns das an. Ja, dann hat er Biopsie gemacht. Also das ist nicht lustig, aber wichtig, dann geht man in die Hocke und wie so ein Haus wird man dann zwar nicht gerammelt von hinten, aber dann kommt diese Spritze, die diese Pistole und dann wird, und ich bin glaube ich, wie oft hat er geschossen? 12 Mal? Nein, ja, und 8 Mal war es eben positiv. So hat er einen Krebs außergestanzt. Und diese Schüsse da rein, das ist nicht lustig, aber man kriegt eher Spritzen. Die ist zwar nicht lustig, aber dadurch sind die Schüsse
dann. Spürst du es dann nicht so stark?
Ja, nein, es geht. Ja, es ist halt wichtig. Es ist halt wichtig. Und ja, dann hat er mir empfohlen, ja, da entweder bestreuen, aber dann kann es wiederkommen oder gleich raus. Er würde mir empfehlen, raus. Ja, dann habe ich ein tolles Filmprojekt, hätte ich dann noch gehabt im November, aber er ist dann auf Urlaub gegangen. 4 oder 6 Wochen habe ich das Filmprojekt sausen lassen, weil das Gesundheit ist wichtiger und habe mich dann im November 2017 eben von ihm operieren lassen.
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support.
Das heißt, das war dann eine radikale Prostatektomie, also Prostataentfernung?
Ja. Mit Roboterarme.
Ah, okay.
Picasso. Da Vinci. Ich wusste irgendein Maler. Ja, Da Vinci-Methode, Wahnsinn. Also das ist mir heute noch immer ein Rätsel, wie man das übt. Ja. Toll, ja. Ja, da hast du halt dann 5 Löcher, ne? Am Nabel. Da habe ich gesagt, hey, was sind die 4 Löcher? Ja, da sind die Arme drin. Da habe ich gesagt, na, und der 5. Loch, da ist die Kamera drin. Was, 5? Ich habe ja nur 4. Ich sage, der im Nagel, da ist er mit der Kamera rein. Da wird es dann gefilmt, dass er es am Bildschirm sieht. Wahnsinn, was da heute schon möglich ist. Na gut, das ist relativ gut gegangen. Ich habe dann so, ja, war notwendig, so Windeln, Trauung eigene, ja, weil man am Anfang beim Aufstehen oder beim Lachen verliert man halt
bisschen Haaren,
leicht beim Haaren, ja. Ja, und dann muss man halt so Übungen machen. Das ist das Einzige, was mit mir gemacht haben,
das da ist ja ein
Beckenbogentraining, ja, so. Dass man immer zudrückt, bevor man was macht, ja, also, dass man immer, ja. Ja, das war eigentlich das einzige Problem an dem Ganzen. Dieses Training, das hat so 2 Monate dauert, dann habe ich diese Windeln auch nicht mehr gebraucht.
Das heißt, davor hast du kein Training gemacht, sondern erst danach dann, oder?
Ja, nach der OP. Bei der OP habe ich noch Glück gehabt, weil da sind die Anästhesisten während der OP draufgekommen, dass ich eine leichte Lungenentzündung habe.
Okay.
Das habe ich gar nicht gespürt. Ein bisschen gekustet habe ich aber. Und die haben mich dann noch 24 Stunden auf der Intensivstation liegen lassen wegen dem. Aber ja, das war so am Rande der Kleinigkeit, was
da.
Ja. Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst. Ja, also Prostata ist, ja, das war eigentlich von den 3 Krebsarten, was ich bis jetzt gehabt habe, und auch in Anführungsstrichen nur die harmloseste. Da habe ich keine Chemo gehabt, keine Bestrahlung gehabt. Ich habe alles essen können, was mir immer sehr wichtig ist. Ich habe so kochen gern und ich habe, das ist 0 Geschmackssinn verloren gewesen und mir war nie schlecht. Und also, ich will nicht sagen, wenn man sich einen Krebs wünscht, dann die Prostata. Man soll sich gar keinen wünschen, aber Ja, also ich bin so oft die Weisen und der harmlos, das ist für mich gewesen. Ja. Und, ja. Mit meinem lieben Freund Dr. Stolber aus Vöcklabruck noch dazu, der hat das so super gemacht.
Ja. Grüße gehen raus.
Ja, und die dritte halt habe ich nicht zu ihm gekennen, weil das, der Hals hat mit Urologie nichts zu tun. Sonst war ich wieder nach Vöcklabruck gegangen. Aber diesmal habe ich mich auf die Ärzte im AKH verlassen.
Wie bist du denn da dann drauf gekommen?
Genau, das war letzten Sommer, Juni, Juli, habe ich da einen Knoten gespielt im Hals. Und ich denke mir erst, was ist denn das? Ne? Und dann habe ich googelt und dann steht, ja, Lymphknoten. Aha, wenn man denkt. Und dann
das war da vorne beim Adamsapfel.
Ja, leicht seitlich. Mhm. Da, ja. Und dann ist gestanden, wenn Lymphknotenentzündung gibt es ja. Aber wenn die nach 3-4 Wochen nicht weggeht, ist nicht gut. Mhm. Und ich habe es nach 4 Wochen noch immer gehabt, nach 5 Wochen noch immer gehabt, dann bin ich gerannt. Dann bin ich immer noch weit Hofmann, da habe ich geschwind einen MR-Termin gekriegt, oder CT. Weil, ich weiß nicht, das ist mir empfohlen worden, vom Bekannten aus dem Mühlviertel, weit Hofmann, da gibt es ja so ein Zentrum, da rufst du am Freitag an, da hast du am Montag schon einen Termin. Mhm. Und ich war da 2-3 Mal dort, die letzten Jahre zur Kontrolle. Und ich habe wirklich Freitag und Dienstag und spätestens am Mittwoch einen Termin gehabt. Mhm. Na gut. Und jetzt wollte ich halt wieder schnell einen Termin haben, natürlich, weil das schon 5 Wochen war. Und dann haben die gesagt, ja, das war im Juni, Ende Juni, ja, Anfang, 6-7 Wochen.
Ups.
Also sag ich, wieso? Ich habe immer innerhalb von 3 Tagen einen Termin gekriegt. Ja, wir dürfen nicht mehr so schnell Termine vergeben.
Ah, na das schon.
Also, ich wundere mich bis heute. Ja, und dann habe ich in Wien herum telefoniert. Und da war noch Weidhofen trotzdem am geschwindesten, dass ich draufgekommen bin. Dann bin ich dort hingefahren, der Wartesaal war leer. Ja. Dann haben sie mir einen Ultraschall geschaut, haben gesagt, ja, da ist was am Lymphknoten. Aber ich brauche halt eine CT. Ich sage, dann machen wir es gleich. Ist eh keiner da. Nein, da müssen sie ihn neu anmelden. Sag ich, dann geben sie mir das noch einmal an. Kommen in 6 Wochen von nicht Wien noch einmal auf. Das mache ich gleich in Wien. Ja. Nein, wir dürfen das nicht so schnell vergessen. Also, ich verstehe es nicht.
Stellen Sie sich manchmal selber im Weg.
Nur dazu habe ich ihm gesagt, ich habe schon 2 Mal Krebs gehabt. Mhm. Ich befürchte, das ist wieder einer, weil das ist keine Entzündung, weil er noch 4-5 Wochen habe ich ihn noch immer. Ja? Ja, tut uns leid. Okay, dann bin ich nach Wien gefahren. Haben wir dort dann bei 4 so Zentren habe ich mir einen Termin ausgemacht und die haben gesagt, ich soll mir anmelden und der Geschwindeste, vielleicht schiebt mir wer ein, dann soll ich die anderen absagen. Ja, der Geschwindeste war irgendwo in der Ottergang da, Hütteldorfer Straßen da draußen. Ja. Habe ich relativ schnell, nach 4 Wochen zumindest, einen Termin gekriegt. Ja, und da haben die gesagt, das was ist. Und dann bin ich durch die Martina von der Krebshilfe, die hat mir dann gleich Termine ausgemacht im AKH. Und die sind auch mitgegangen mit mir. Und da haben wir bei ein paar Primar, bei 2 einen Termin gekriegt. Ja, und dann haben sie ein Biopsie gemacht, bin operiert worden und dann haben sie festgestellt, dass im Lymphknoten ein Krebs ist. Ja. Mhm. Und das war mir zu 90% schon sicher, weil ich kenne meinen Körper. Ja. Und ja, und dann haben sie aber gesagt, der Lymphknoten, das ist nur eine Metastase. Sie suchen einen Herd, weil sonst können sie das nicht bekämpfen. Ja. Ja, und dann haben sie gesucht. Und dann sind sie mal mit der Nase, mit seiner Sonde rein. Und dann haben sie gesehen, im Zungengrund, das muss da irgendwie unterm Kinn da, zwischen Zunge und Kinn da dazwischen, da drinnen, haben sie auch mit der Stase gesehen. Ja. Haben sie gesagt, das kann auch kein Herz sein. Mhm. Ja. Und dann haben sie mich operiert mit Biopsie. Und dann haben sie biopsiert und 5 Biopsien, glaube ich, gemacht. Und die 5. haben sie einen Herd gefunden. Der war dann, ich weiß nicht, wie man sagt, da drin, innen, aber da wo es schon runtergeht zur Speiseröhre.
Mhm. Das ist am Ende vom
Unterkiefer. Am Ende vom Mund, innen, an der Wand, wo es runtergeht zur Speiseröhre. Da so ungefähr. Da haben sie den Herd dann gehabt. So, jetzt haben sie dann gesagt, entweder, sie machen nur 2 Sachen, weil 3 Sachen tun sie am Patienten nicht an. Also, sie tun nicht eine Chemo, eine Bestrahlung und in Lymphknoten raus. Das tun sie nicht. Ja. Weil sie gesehen haben, weil ich meine, ich war eh schnell gewesen, aber ich habe keine Termine bekommen. Ja. Und dadurch hat der Lymphknoten auch schon ausgestrahlt. Wenn die mir rechtzeitig eine CT oder ein MR gemacht hätten, ja, dann hätte der noch nicht ausgestrahlt.
Früher drauf
da bin ich hundertprozentig sicher. Ja. Also das ist, weil ich keine Termine gekriegt habe, hat er dann dazwischen schon angefangen auszustreuen, haben sie gesehen. Okay, dann haben sie gesagt, machen wir Chemo, Bestrahlung, Lymphknoten lassen wir drin. Ja. Okay, dann habe ich Chemo und Bestrahlung gekriegt.
Wie hat der Lymphknoten reagiert drauf?
Das war jetzt eine komische Zeit. Am 29. Dezember war die Therapie aus. Am 5. November, einen Tag nach meinem Geburtstag, ist losgegangen, bis am 29. Dezember. Da war ich 35 Tage oder, ja, 35 Tage jeden Tag im AK. Boah, also das hin und her und hin und her und hin und her.
Ganz anstrengend.
Gut, aber ich bin dann irgendwann einmal, haben sie mir gesagt, ich sehe Beantragung eben, dass ich angeholt werde und angebracht werde. Mit dem Hallermobil oder wie das heißt, haben sie mich dann immer geholt und angebracht. Aber es war meistens nie direkt vor. Wir sind da quer durch den 22. gefahren. Es war so mühsam und mir war schlecht und schlecht. Und gerade in der Früh war mir immer so schlecht. Es war wirklich. Und dann, also wie gesagt, das ist dann losgegangen, einen Tag nach meinem Geburtstag, am 5. November 2023. Bis 29. Dezember 2023. Ja, und das ist im Jänner dann noch weitergegangen, weil die Nierenwerte durch die Chemo nicht so super waren. Und da haben sie mir dann irgendwas noch eingeflößt. Da habe ich dann noch, also bis Mitte Jänner, alle zwei, drei Tage rein müssen. Da haben sie mir eine Infusion gegeben. Ja, aber wie gesagt, nach einer Woche Bestrahlung und Chemo ist Schlucken beeinträchtigt gewesen, hat weiter. Der Hals war halt weiter. Ich habe da wie ein Sonnenbrand, ich bin immer schmieren müssen. Ich habe, der Geschmackssinn hat nachgelassen nach einer Woche. Ich habe noch mal ein Schnitzel gegessen, das kann mich erinnern, das hat mir noch gut geschmeckt. Dann in der ersten Woche am Freitag habe ich noch mein Lieblings, so eine gebratene Ente gegessen beim Chinesen und dann war es aus. Am Wochenende war ein Spinat mit Spiegelei, der hat mir schon nicht mehr geschmeckt und dann war es aus. Ich habe nach einer Woche nichts mehr essen können. Der Geschmackssinn war auf null. Ein Wasser, ich hätte viel trinken sollen. Und dann haben sie mir so Astronautennahrung gegeben. Es hat alles grauslich geschmeckt. Ein Glas Leitungswasser, wie ein abgestandenes Abflusswasser. Es war alles bitter, es war alles kein Geschmack. Es war furchtbar. Ich hätte in meinem Leben nie geglaubt, dass ich einmal vielleicht so 4 Tage aushalte, ohne einen Bissen zu essen. Und ich habe aber mindestens sechs Wochen nichts gegessen. Null. Mein Magen hat Schmerzen gehabt vom Abnehmen. Ich habe 25 Kilo abgenommen. Mein Magen hat Schmerzen gehabt vor Hunger. Der hat nach Hunger geschrien. Ich habe alles gerochen, habe einen Gust auf alles gehabt. Aber ich hab's nicht essen können. Nix, nicht einmal ein bisschen Schnitzel, ein Hörnchen, eine Nudel, nix. Ich hab sie wieder ausspucken müssen. Es war alles grauslich.
Wie hast du denn geholfen, nur mit der Astronautennahrung, oder?
Na, nix. Ja, da hätte ich 3 Flaschen trinken sollen, ja. Ich hab mit Ach und Krach eine geschafft am Tag. Und darum habe ich so schwer abgenommen, ja. Und Wasser hätte ich trinken sollen, 3-4 Liter, nicht? Da habe ich mit Ach und Krach einen 3-4 Liter, einen Liter geschafft. Da habe ich aber schon gekämpft, ja.
Mit anderen Getränken ist auch nicht gegangen.
Nichts. Ich habe alles probiert. Obst ist nicht gegangen. Es ist nichts gegangen. Ich habe alles probiert und es ist nichts gegangen. Und ich bin beim Wirtshaus vorbeigegangen und habe geschaut, die Speisekarten. Das war jetzt gut. Das war jetzt gut. Zwiebelrostbraten. Das war jetzt gut. Und dann bin ich wieder weitergegangen. Nein, es war ein Wahnsinn. Ich verstehe es heute nicht, dass ich das geschafft habe. 7 Wochen, 6 Wochen.
Wie hast du das geschafft? Das würde mich interessieren. Was hast du da geholfen? Dieses Schimpfen, so wie du vorher gesagt hast?
Nein, ich bring's um, das Vieh. Ja. Mhm. Ja, ich bring's um und dann ist es wieder alles. So, es ist nur so gegangen. Ich habe mir das einfach, das kannst du nicht schönreden. Wenn du einen Wahnsinnshunger hast, der Morgen, der rumort da vor Hunger und, das einfach mit Kraft. Was mit innerer Kraft.
Weil Wahnsinn. Du gewusst hast, Ausdauer, das dauert jetzt Kraft. Eine gewisse Zeit.
Ja, vielleicht hat mir geholfen, dass ich eine Zeit lang, wo ich heuer im September wieder vorher, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Halbmarathon, da brauchst du auch viel Durchsetzungsvermögen und alles, weißt? Das habe ich schon sehr. Und das hat mir auch bei der Krankheit, bei der letzten jetzt ziemlich geholfen. Also Kraft, innere Kraft. Und Wut aufs Viech. Nein, das kann ich nicht oft genug sagen.
Und also diesen Willen zum Durchhalten,
Wille,
oder?
Der Wille. Wille und immer dann, ja, ich meine, die Freundin hat schon auch gesagt, du schaffst das, du bist Wahnsinn, bewundere dich und so und so. Mhm. Und dann die Verwandte und Bekannte haben mir dann immer geschrieben und WhatsApp, wie geht's dir? Und halt durch. Also das hat mir natürlich sehr geholfen. Mhm. Ja.
Die Zeit, also das Zuspruch, viel Motivation von außen bekommen.
Diesmal so viel wie noch nie, weil sie gemerkt haben, wie schlecht es mir geht und weil sie sich das auch alles nicht vorstellen haben können, in 6-7 Wochen nichts essen. Das Einzige, was mir Gott sei Dank geblieben ist, der Früh, der Kaffee. Ja, also den habe ich zumindest zu 60% geschmeckt. Ja, also das kein Tee ist, sondern ein Kaffee. Also dieses Koffein ist das Einzige, was ich halbwegs vertragen habe. Da habe ich mit so kleinen Schalen angefangen und zumindest ja, ab und zu ein bisschen still lassen müssen und wegschütten wieder. Aber der Kaffee in der Früh hat mich aufgebaut. Weil ich war total trocken im Mund und Halsweh und alles und verschleimt war ich eine Zeit lang. Komplett verschleimt. Und der Kaffee hat das alles wieder irgendwie in der Früh. Also ohne Kaffee hätte ich es nicht geschafft. Wenn ich den auch nicht trinken hätte können, passt nicht. Wie war denn, wie das geschafft hätte? Ein Kaffee auch nicht. Also, das war mein einziger Lichtblick, der Kaffee in der Früh.
Bei dem vielen Zuspruch gab es damals auch irgendwie Gegenstimmen, die irgendwie gesagt haben, warum machst du diese Therapie?
Nein, gar nicht. Mit dir hätte ich mich nicht mehr angegeben. Zumindest in der Zeit. Nein, wirklich. Das ist wie in der Corona-Zeit, wo ich immer von einem Cousin zum Beispiel WhatsApps gekriegt habe und so und Berichte, was für ein Schwachsinn die Impfungen sind. Den habe ich von Facebook rausgekaut. Ich wollte mit denen nichts zu tun haben. Zumindest in der Zeit, ja. Jetzt kriegst du eh solche blöden Dingsbums-Mails.
Sehr selten. Nimmer.
Ja, sehr selten. nur dazu, was Impfungen ist, ja. Und wenn es ein Blödsinn ist und ich krieg's, ich schaue gar nicht alle. Ja. Aber das hätte ich mir gar nicht erlaubt, dass ich das bekomme. Die hätten bei mir keine Chance gehabt. Nein, weil mein Wille, der war so stark.
Hast du dann auch viel Zeit mit deinem Umfeld verbracht während der Therapie?
Es hat mir wenig Spaß gemacht, wegzugehen. Ich habe mich in meinen eigenen vier Wänden wohlgefühlt. Da habe ich mich beschützt gefühlt, dass mich keiner ansteckt. Und nein, ich war gern allein. Ich war gern zu Hause und auch gern allein. Und auch im Bekanntenkreis und so haben sie immer gesagt, hey, mach das, was dir gut tut. Mach nichts, was dir nicht Spaß macht, was dir nicht gut tut. Und ich habe mich wirklich gehen lassen. Gehen lassen. Das hat mir am meisten gut da. Ja. Tue ich heute auch noch ab und so. Also, wenn mich was nicht wirklich gefreut, wo ich hingehe, dann sage ich, oh, nein, ich tue mir nichts mehr an und gehe wohin, wo ich nicht will, wo ich nicht muss. Ja.
Voll gut.
Nein, das mache ich
nicht. Das heißt, du warst dann zu Hause, hast gelesen, ferngeschaut, Filme geschaut, Musik gehört.
Zum Gelesen war jetzt meistens zu mir. Ich hab schon ziemlich viel geschlafen, weil ich ziemlich fertig war.
Gott sei Dank, wenn es nichts ist.
Gott sei Dank.
Oder wenig ist.
Ja. Ich habe die ganzen Medikamente weggelassen. Gegen Cholesterin, denke ich mir, wenn eh nichts ist, was bei Cholesterin. Zucker, ich esse keine Süßigkeiten, ich bringe nichts runter. Lass ich weg. Ich habe alles weggelassen. Ich habe nur mehr die Medikamente gegen Übelkeit genommen und Schmerzen. Der Hals oft schlucken und Kopf, wie er durch die Bestreuung kommt. Und dann war mir eben schlecht vor Hunger. Also ich habe nur mehr Tabletten genommen gegen Übelkeit und gegen Schmerzen. Und die restlichen habe ich alle weggelassen. Die nehme ich jetzt wieder. Aber obwohl, jetzt habe ich noch immer 15 Kilo weniger, das gegen Magensäure nehme ich noch immer nicht, weil es drückt der Magen jetzt nicht mehr. Das war der einzige Vorteil von der letzten Krebserkrankung, eben das Abnehmen. Ja. Aber ich würde es auch niemandem empfehlen. Es gibt andere Möglichkeiten.
Wahrscheinlich gesagt gesündere.
Ja, viel gesündere. Viel gesündere. Man muss nicht unbedingt 6-7 Wochen nichts essen. Ja.
Welche Momente sind dir besonders wichtig?
Jetzt da, oder? Jetzt war halt am 15. wichtig zu hören. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Sehen wir uns in 3 Monaten wieder zur Kontrolle. Das ist im Moment das Wichtigste. Weil seit der ersten Krebserkrankung ist immer meine Devise gewesen, gesund bleiben, der Rest ergibt sich. Das war mein Satz. Ja.
Und hat er funktioniert?
Ja, das ist für mich das Wichtigste, weil es ergibt sich wirklich alles. Ne? Der eine kann sich besser einteilen, der andere schlechter. Wie ich mit meinem Ehrgeiz und wie ich mit Leid umgehen kann, so und so. bei mir stimmt das wirklich. Ja. Also für mich ist wirklich das Wichtigste, gesund zu sein. Der Rest ergibt sich. Es hat sich noch immer alles ergeben bei mir. Ja. Mhm.
Was ist Männlichkeit für dich?
Ja, das ist schwer zu definieren, weil es kann eine Frau stärker sein als ein Mann. Ja.
Körperlich stärker meinst du, oder?
Nein,
mental.
Mental. Mhm. Ja. Es gibt stärkere Frauen, schwächere Männer, stärkere Männer, schwächere Frauen. Männlichkeit, ja. Das gehört immer von Mann oder Frau dazu, zur Zeugung, ja.
Geht's bei Männlichkeit um Stärke und Schwäche?
Naja, es kommt drauf an. Wenn man eine starke Partnerin hat, dann duelliert man sich schon. Mhm. Ja, also, hab ich auch schon erlebt. Dann muss ich immer beweisen. Aber ich, das mag ich nicht mehr. Mhm. Ja. Also, ich habe mich dann seit 1998 den Krebs gehabt haben. Ich lasse mir jetzt vor allem nach der dritten Erkrankung immer weniger gefallen. Ja. Mhm. Also wenn mir einer nervt, gehe ich aus dem Weg und ich triff mich mit denen auch nicht mehr. Ja.
Also egal welches Geschlecht, ob das jetzt Mann oder Frau ist.
Mhm. Ja. Na, wenn das nicht eine komplette Harmonie ist oder eine starke Harmonie, ja. Mhm. Mag ich nicht. Da gehe ich aus dem Weg. Dann rufe ich an und sage, wie geht's da? Oder wenn ich einen anrufe, kriege, ja, treffen wir uns wieder mal. Ja, aber im Moment geht's ein bisschen schlecht und so, habe ich nicht so viel Zeit. Man trifft sich dann schon wieder mal, aber man schaut halt, dass das dann nicht
seltener wird.
Ein ganzes Wochenende ist, dass man wohin fährt oder so. Aber wo man auch wieder flüchten kann in die eigenen vier Wände. Ja, aber so, ab und zu brauchst du schon eine starke Männlichkeit, ab und zu kannst du, ich lasse mich halt jetzt lieber gehen und wo ich mich nicht mehr beweisen muss, dass ich ein starker Mann bin. Mhm. Ich weiß, dass ich es sein kann, das habe ich jetzt bei der letzten Therapie, aber sowas von mitgekriegt, aber ich brauche es nicht mehr beweisen. Mhm. Nur mir selber. Mhm. Ja.
Oft kommt ja so die Frage, wie es mit der Sexualität weitergeht nach so urologischen Erkrankungen. Hodenkrebs, wissen wir ja, kann auf die Fruchtbarkeit Einwirkungen haben. Auch nachdem du dann den zweiten Hoden noch gehabt hast, ist ja das auch kein Thema. Und bei Prostatakrebs, da gibt es ja auch dann, was du schon angesprochen hast, das Thema der Inkontinenz, des Harnverlusts und auch die Impotenz, wie man so im Sprachgebrauch sagt, erektile Dysfunktion, also Erektionsschwierigkeiten. Hast du da auch noch irgendwie was gemerkt bei dir?
Also beim Hodenkrebs ist relativ schnell wieder sehr gut gegangen. Ja. Ich kann mich an ein Gespräch mit meinem lieben Oberarzt Franz Ströber erinnern, weil ich mich gewundert habe, mit einem Hoden, wenn ich einen Orgasmus gehabt habe, war der Samenschuss viel mehr, als wie ich noch zwei Hoden gehabt habe. Und ich habe einmal dem Franz Stolber gesagt, Franz, irgendwie ist das komisch. Aha. Was? Ja, ich habe jetzt, wenn ich einen Orgasmus habe, kommt viel mehr Samen raus, als wie ich noch zwei Hoden gehabt habe. Hat er zu mir gesagt, ja, dann sei froh. Sagt die Leute, bring dich nicht auf, sei froh. Ja. Aber es ist, ja, also das war dann bis zur Prostata 19 Jahre. Nein, da habe ich wirklich mit sexuell überhaupt kein Problem gehabt. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Eher nach der Prostata. Also da hat es dann ein bisschen nachgelassen. Ja, also das hat ein paar Jahre gedauert. Also, ja, zwei, drei Jahre. Das ist, also ja, also da hat die Partnerin dann schon. Ich meine, ich war dann gerade Single auch noch in der Zeit, aber wenn ich eine Partnerin gehabt habe, war halt schwer. Die hätte dann sehr viel Liebe gebraucht, dass sie da was bei mir tut. Ja, das war. Also bei der Prostata ist es nicht so leicht danach gewesen. Ja. Aber das ist, da habe ich, was die bei uns, da, die da im Buch drinnen sind, bei einigen, da haben wir uns mal unterhalten. Also da geht es ja manchen noch viel, viel schlimmer. Mhm. Da geht ja gar nichts mehr. Gell? Also da habe ich eh noch Glück. Mhm. Ja? Also da hört man ja Sachen nach Prostata, wenn einer Prostata-Operie gehabt hat.
Aber du sagst, es hat so zwei, drei Jahre gedauert, bis wieder zurückgekommen
ist. Wie lange ist
das
jetzt her? 2017, jetzt haben wir 24, 7 Jahre, oder? Nein, 6 Jahre. 6, 7 Jahre. Ja, dann hat es schon 2 Jahre. Ja, wie gesagt, das kann ich schwer sagen, weil in die zwei Jahren habe ich keine Feinheit gehabt.
Nicht so viel Sex gehabt.
Da habe ich es nicht so gemerkt. Ja. Aber es ist jetzt auch noch nicht so, wie es früher war. Ja. Vor 2017. Aber es ist schon viel, viel besser geworden. Viel besser geworden als die zwei Jahre danach. Ja.
Hast du dann auch noch irgendwas gemacht? Oder hat die Beckenbodenübungen weiter? Oder?
Der Bötin hat mir auch Pumpen verkauft.
Okay. Nein, also eine Penispumpe.
Nein, nicht einmal habe ich die benutzt. Okay. Die habe ich zurückgegeben. Und habe mich dann gekämpft, dass ich das Geld wieder kriege. Weil die war eh gebraucht und ich habe, nicht einmal habe ich es verwendet. Furchtbar. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dieses Riesengerät da zu saugen, nur dass ich einen Sex haben kann. Da habe ich lieber gar keinen. Wirklich nicht. Ich habe das zurückgegeben und habe auch zu, ich glaube, 95%, 90% das Geld wieder gekriegt. Ich habe ein Jahr habe ich mir es gehalten und wollte es immer einmal ausprobieren, aber ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe mir es nicht vorstellen können. Nein.
Also du hast dich gar nicht drüber traut,
die Beschreibung. Ich weiß bis heute nicht richtig, wie die funktioniert hätte. Nein, das war für mich sowas Abtörnendes. Das hat mir die eingekriegt. Nagelneich war es sauteuer gewesen. Und die war aber irgendwie, wie sagt man das, sterilisiert komplett.
100%, wieder aufbereitet.
Voll wie null. Ja, alles neig und was weiß ich. Und es wird halt dann was, ist es geblieben.
Es wird halt dann so was sehr Mechanischem, die Vorbereitung auf den Sexualakt. Dadurch.
Ja, mit der Pumpe. Ja. Naja, ich weiß. Ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß nicht. Das war ein Riesentrum und das Geräusch, diese elektrisch, dann glaube ich auch noch gewesen. Das kam für mich nicht in Frage, diese Pumpe.
Und das war das Einzige, was du verwenden wolltest oder womit du beschäftigt hast, was helfen könnte?
Ja, irgendwas hätte es mir gegeben mit, was war das, mit elektrischen Strömungen oder so, das habe ich auch nicht wollen. Aber ich denke, wenn ich da zu viel erwische, dann schüttelt es mich gleich den ganzen Körper.
Also so zum Nervenanregen, oder?
Ist, was?
So zum Nervenanregen.
Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das funktioniert hat, aber irgendwas mit elektrischen Strömungen, wollten sie da eine irgendwie. Nein, war nicht für mich. Habe ich lassen. Ich kann es nicht weiterempfehlen, weil ich es nicht ausprobiert habe.
Ja. Und in diesen Situationen, wo du vorhin gesagt hast, so unter Anführungszeichen hätte es mehr Liebe gebraucht, wie bist du dann da damit umgegangen, mit der schwächeren Erektion? Was hast du da dann gemacht?
Wenn ich allein gewesen bin, habe ich halt Liebe selber gemacht. Ja. Dass ich unter Anführungsstrichen im Training bleibe. Ich habe mir gedacht, wenn keiner mehr da und was tut, nicht einmal ich, dann schlaft es total ein. Ja. Und aus dem Grund schon auch, habe ich halt ab und zu was Gutes getan. Und da habe ich dann gemerkt, wie das dann irgendwie wieder kommt auch. Ne? Also, ich glaube, das ist schon wichtig. Da gebe ich jetzt einen Tipp vielleicht. Also wenn man nach der Prostata OP sexuell, wenn nichts mehr geht und man hat auch keine Partnerin, dass man ruhig ein bisschen zu sich selber lieb sein soll, dass das eben, wie soll ich sagen, aufrechterhalt bleibt oder im Training bleibt oder die Muskeln halt nicht erschlafen, weil das ist ja auch ein Muskel. Wenn ich jetzt da Bizeps verliere und mache kein Training weiter mit den Händen, geht der Muskel weg, habe ich mir gedacht, geht unten auch der Muskel weg und das lasse ich nicht zu. Ja. So ungefähr halt.
Christian beschreibt den Penis als Muskel und Masturbieren als Muskeltraining. Das stimmt zwar so nicht ganz, es gibt aber Parallelen. Für eine funktionierende Erektion ist die Elastizität der Gewebe im Penis relevant. Also vor allem, was die arteriellen Blutgefäße und die Schwellkörper anbelangt. Sind diese Gewebe also unter Anführungszeichen im Training, klappt es mit der Erektion besser. Hast du eigentlich immer schon so offen über Krebs und Erkrankungen gesprochen oder ist das über die Jahre entstanden?
Das hat mir niemand gefragt. Aber wenn im Bekanntenkreis wer mich gefragt hat, habe ich schon. Ich meine, das mit dem Sexuellen, das ist ja nur dir und die Zuhörer. Die Zuhörer. Ja, aber offen reden habe ich schon immer gut kennen über mich. Ja. Über Fehler habe ich auch kein Problem, das zuzugeben und weil man immer denkt, wenn man einer zuhört, dann kann er schon auch was lernen. Mhm. Ja, mit meinen 66 Jahren habe ich halt schon einiges erlebt. Ne? Mhm. Also wenn ein 16-Jähriger was erzählt, da kann man nicht so viel lernen als bei mir. Ne? Nur dazu, wo ich so viel erlebt habe. Ich erzähle ja dann gern was.
Und ah ja, ist ja auch super, weil dann wissen es wir jetzt. Dann wissen es wir jetzt, was du zu erzählen hast. Genau. Ja. Es wird ja immer gesagt, dass Männer eher weniger über Krebs sprechen oder über sexuelle Einschränkungen, über Gesundheitskrankheitsthemen generell. Mhm. Hast du auch den Eindruck?
Naja, die gingen auch, was ich so oft schon gehört habe, auch von der Martina und allgemein, über die Krebshilfe und was man ja immer liest in den Zeitungen, dass die nicht so, zum Beispiel die Frauen gingen viel mehr sich untersuchen lassen, ja, mhm, zur Urologie. Und die Männer eben nicht. Was ich nicht verstehe. Ja, da muss die immer kämpfen. Ja, jetzt geht's zum Arzt, dann geht's zum Arzt. Und dann haben sie wieder Schiss, wenn der Doktor mit dem Finger hinten im Popo reinfährt, bei der Prostata-Untersuchung. Ja, der ist da drin zwei Sekunden und dann wieder draus. Das ist ja harmlos. Ja. Mhm. Und von denen haben Männer, die so stark Persönlichkeiten sein wollen und tätowiert am ganzen Körper, aber in den Finger lassen sie sich nicht zwei Sekunden reinstecken. Das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Es hängt so viel ab davon, gell? Voll. Ja. Und du kriegst das halt nur so raus, ob du gesund bist oder nicht.
Mhm. Ja. Es ist ja mittlerweile auch eine Studie erschienen letztes Jahr, ich glaube im Herbst war es, oder jetzt im Frühjahr, dass die Tastuntersuchung zur Prostatakrebsfrüherkennung nicht mehr so wichtig ist und dass eigentlich die reine Blutuntersuchung, dass die mehr Aussagekraft hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Aussage war, aber es ist die Wertigkeit, die Wichtigkeit der Tastuntersuchung ist
nicht mehr so wichtig.
Nicht mehr so wichtig
als
der Blutbefund. Ja.
Dass du da als Prostata-Ex-Kranker 0,01 drunter sein musst.
Ne? Also hauptsächlich zur Früherkennung.
Früherkennung.
Bei der Früherkennung.
Ich lasse mich weiter betasten, wenn der Arzt findet, es ist wichtig.
Mhm. Das ist ja wichtig, dass du eben einen Vertrauensarzt hast oder halt ein ärztliches Team, dem du vertraust.
Ja, ja. Ich meine, ich fahre jetzt nicht mehr immer zur Untersuchung nach Vöcklabrück. Mhm. Das ist mir zweit. Aber ich habe in Wien einen super Primar und ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm und das ist schon gut.
Du hast jetzt gesagt, dass dir das Schimpfen sehr viel geholfen hat, ja. Auch das Zurückziehen und priorisieren, strikteres Priorisieren, was dir gut tut. Gibt es noch was Drittes, was dir im Umgang mit den Krebsen geholfen hat?
Naja, man braucht schon Geduld auch, gell? Geduld, Wut. Bei Krebs brauche ich Wut unbedingt. Das ist für, ich glaube, wütend zu sein ist für mich, wenn ich Krebs habe, das Wichtigste. Und Ausdauer. Wut und Ausdauer. Und Geduld. Das ist das, was mir im Moment einfällt. Und halt ein Ausgleich, wie Filme schauen und Musik hören. Ja, das ist für mich. Natur ist natürlich auch gut, wenn ich nicht zu schwach bin, dass ich außergehe in die Luft, gute Luft und so. Das ist auch natürlich wichtig, ja. Gerade in der Zeit mit Chemo und so. Und wenn du jeden Tag im AKH bist und diese Geruch, das ist ein Geruch, das ist, du bist froh am Wochenende, wenn du ein bisschen an den Wald riechst, mhm, ja. Also das ist auch wichtig, dass man ein bisschen eine Geruchsablenkung hat zum Spital. Mhm. Das hilft auch.
Da reichen dann für dich ein paar Stunden oder?
Ja, da gehe ich dann so eine kleine Runde, da habe ich ich hätte im 22. Biesenberg und alles und, aber da geht's mir ein bisschen zu viel bergauf, dann, wenn ich so eine Therapie habe, gehe ich lieber gern flach. Und da fahre ich dann immer quer durch Wien, weil es mir einfach dort gut gefällt bei der Waldrupa Kirche im 23. Mhm. Das ist ziemlich oben, aber es geht immer eben und so viele Querwege im Wald, dann kommst du wieder an die Mauer vom Lenzer Tiergarten. Dort ist wunderschön zum Gehen. Also wenn man nicht kräftig beieinander ist, während so einer Therapie oder nach so einer Therapie, ist das sehr zu empfehlen, weil alles flach ist und mitten im Wald. Und das ist einfach gute Luft. Und während der Woche natürlich noch besser, weil da weniger Leute sind und wenig Wochenende gehen soll ich mit dem Hund. Danach ist halt wieder Wochenende, wo mehr los ist, dass du wieder gratis parken darfst. Ja, aber es gingen Öffis dorthin. Aber es ist wirklich, Wald ist schon gut. Und in der Ebene und was weiß ich, man kann eh. Wir haben in Wien eh so viel, wo man eben gehen kann im Wald, Lobau und alles. Gell.
Hattest du eigentlich starke finanzielle Einschnitte durch die Erkrankungen?
Dadurch, dass ich jetzt beim letzten Mal, es ist immer recht schön ausgegangen und dadurch, dass ich bei der letzten Chemo ja, also bei der letzten Therapie seit 2019, im Dezember, Ende 2019 eh schon in Pension bin, habe ich da so eine Sicherheit und war nicht mehr auf die Schauspielerei nur angewiesen, auf Jobs, auf Drehen und Theater spielen, weil sonst war es schon ein bisschen ein großer Einbuß sogar gewesen. Aber durch die Pension ist es eigentlich relativ gut gegangen. Ich habe einmal, das war nach 6 Wochen Therapie, einen Job gekriegt für eine Werbung. Und ich habe mir gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und hab das Casting abgegeben und mir war so schlecht. Das war eine Zeit, da war mir täglich in der Nacht und am Tag schlecht, schlecht, schlecht. Und das Casting habe ich am Sonntag abgeben müssen. Da muss man sich selber filmen. Also meine Freundin macht das immer, das ist auch Schauspielerin. Wir filmen uns bei so Castings immer gegenseitig und schicken es dann weg. Und da hätte ich einen Gast gespielt in einem Museum, also da hätte ich in einem Museum gespielt, ich hatte ein paar Fragen gestellt an die Museumsführerin. Und das war ein Museum, wo zufällig das Paneum, wenn du das kennst, an der Westautobahn, wo die Sparkaldrien, die Kornspitze irgendwie erfunden haben. Mhm. Und dort in dem Museum, und das kenne ich, und da ist zufällig meine Großcousine wirklich Museumsführerin. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist aber das Einzige, was ich jetzt während der Therapie mache. Ja. Und habe mit aller Kraft am Sonntagabend mich noch duscht und angezogen und dann haben wir das gefilmt. Und nachher, ich habe mir aufgehört zum Filmen und mir war schlecht, ich bin schon wieder aufs Klo gegangen. Und dann habe ich gerade diese Werbung gekriegt. Das war meine einzige 2023, wo es mir so schlecht gegangen ist. Und ich habe das gespürt, wie wenn ich Bumperl gesund bin. Und gerade die habe ich bekommen. So, und die Werbung war dann eine Woche später und da war mir die ganze Woche schlecht. Und dann bin ich mit dem Zug nach St. Florian gefahren, dann hat mich so ein Fahrer angeholt, mir war schlecht die ganze Zeit. Dann haben wir das gedreht, 4 Stunden, und dann bin ich wieder mit vollgesteckten Zug heimgefahren und mir war schlecht. Und ich habe einen Koffer mitgehabt mit Gewand und die hätten nicht einmal aufs Klo gehen können, weil der Zug so voll war. Dann hat mich meine Freundin vom Zug angeholt und hat mich mit der U-Bahn nach Hause gebracht und ich komme rein bei der Tür, bin aufs Klo und habe sofort, das ist ja punktgenau ausgegangen. Und mir ist dann wirklich am nächsten Tag so schlecht gegangen, dass ich das gar nicht mehr drehen hätte können. Also das war wirklich in dieser Therapiezeit der letzte Tag. Und dann war ich nur mehr schwach und Kopf und schlecht und dann ging gar nichts mehr. Also in der Therapie, wie, musst du vorstellen, da bin ich in der Früh mit einem Hallerbus ins AKH gefahren. Habe Bestrahlung gekriegt. Der Hallerbus hat mich nach der Bestrahlung zum Hauptbahnhof geführt. Bin zu den Dreharbeiten nach der Bestrahlung.
Mit dem ganzen Gepäck?
Mit dem Rollkoffer. Bin dann nach der Bestrahlung zu den Dreharbeiten und dann wieder heim. Ein Wahnsinn. Also das war grenzwertig, wirklich. Mach ich den nicht mehr.
Mhm. Aber ja. Es war damals notwendig, oder
ja,
wolltest du das einfach?
Ja, es war ein schönes Geld. Ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das brauche ich jetzt. Ja. Mhm. Weil dann tue ich mir, aber wenn ich wieder was essen gehe, kann ich wieder schön essen gehen und so. Und ich kann mir ein bisschen was kaufen und so. Also das war schon wichtig, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber es war gut bezahlt und ich habe mir gedacht, okay, Arme, das werde ich schon durchbringen. Ne? Aber das war wirklich... Da schimpfe ich lieber, bevor ich mit Arbeit ablenke während der Therapie. Das ist mal wieder so ein Beweis. Ja. Für mich lieber schimpfen als mit Arbeit ablenken.
Sehr gut. Du hast jetzt nochmal das Essen angesprochen. Und auch, dass du vorhin hast gesagt, dass du gern kochst. Was kochst du da gern?
Ja, das war mühsam. Am Silvester, da habe ich null Geschmack noch gehabt, ja. Das kam dann erst wieder Ende Jänner. Mhm. Also, es hat länger gebraucht.
Also, über einen Monat hat es gedauert.
Ja, mindestens. Ist sogar, ja. Nach einem Monat war es noch nicht einmal so gut, ja. Da war ich vielleicht auf 50% und jetzt bin ich auch erst auf, ich war schon auf 90 und bin jetzt auf 80 wieder zurückgefahren. Ich weiß nicht, irgendwie.
Also wir zeichnen die Folge jetzt Anfang April auf.
Ja, und die Therapie war aus 29. Dezember, gell. Und es ist jetzt ziemlich gleich seit April, März, ja, Mitte Februar, hat sie sich dann ein bisschen eingependelt. Ja. wo ich dann eigentlich wieder alles essen habe können. Mhm. Aber wie gesagt, geschmacklich, es ist ein Schnitzel noch nicht so hundertprozentig ein Schnitzel und Spaghetti noch nicht so hundertprozentig Spaghetti. Die Soßen sind recht gut, aber alles, was so Nudeln, Knödeln, Brot, Semmel, das ist mir alles, wie gesagt, ich muss jetzt schon wieder trinken, weil es ist die, der Gaumen und die Zungen durch diese Bestrahlung, glaube ich, so kaputt worden und ausgetrocknet, dass ich da heute noch immer, also immer was trinken muss, ja. Mhm. Und dadurch, wenn ich eine Semmel esse, wie wenn der Gaumen auf einmal keine Flüssigkeit hätte oder die Zunge, ja, das bleibt das Innere bleibt dann wie auf der Zunge am Picken, so auf der Art. Das ist so alles pappig dann. Ja. Also ich kann es noch nicht so genießen. Ja. Wenn ich Leberkäs-Semmel isst, schmeckt mir der Leberkäs, aber Semmel ist irgendwie, ja, es ist noch nicht so. Mhm. Ich hoffe, das gibt sie wieder irgendwie. Zum Beispiel Silvester mit meiner Freundin gekocht. Ich hab nicht einmal probieren können. Ich habe probiert, aber ich hab's nicht geschafft.
Was habt ihr gekocht?
Ich habe ja gemacht Schweinsmedaillon mit Pfeffersauce und Nudeln und Hörnchen oder so irgendwie. Ja. Das mache ich mir sehr oft, weil es schnell geht. Aber ich hab's nur ihr gemacht. Sie hat's genossen. Ich sitze am Essplatz, ich sitze mir am Wohnzimmertisch. Ich kann auch nicht zuschauen, ja, weil ich hätte so einen Guster gehabt auf das, aber ich hab's probiert, aber ist nicht gegangen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, Mitte 18. Jänner war ich mit einer Bekannten und ihrer Mutter, die hat sich dann Tafelspitz genommen und wollte mir so Kartoffelröster probieren lassen. Da ist noch nichts gegangen. Ja. Da ist nichts gegangen. Erst eine Woche später hat es dann so, wie gesagt, Ende Jänner minimal angefangen, dass ich wieder ein bisschen was vertragen habe. War auch nicht alles. Also ich gesagt, der dritte im Halsbereich mit Bestrahlung und Chemo, das war schon sehr heftig. Das ist mit Abstand von den drei Krebsarten war das für mich die schlimmste.
Aber das Gute ist ja, dass du jetzt merkst, dass doch eine Besserung wieder da ist.
Ja, ich hoffe, dass der Geschmackssinn wieder 100% wird. Ja. Oder 95 zumindest, bin ich schon zufrieden. Das ist eh schon fast an 100, aber ich bilde mir ein, ich bin jetzt so 85 oder so. Hm. Eben, weil das alles so trocken ist. Ja. Hm.
Wenn du drei Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt werden würden, welche wären das?
Ja, gesund bleiben natürlich, ne? Der ist, der gibt sie. Gesund bleiben, ja, dann kommt lang nichts. Dann kommt lang nichts. Weil dann muss ich überlegen. Bei gesund bleiben, da brauche ich nicht überlegen. Und dann, ja einfach nette Jobs noch für mich. Werbemäßig, Kino, filmmäßig. Ja, jetzt fahre ich jetzt eine Diagonale runter, da der Film am Montag, Dienstag, Premiere im Haus der Alten Augustin. Das bin ich schon eigentlich. Aber ich habe mich schon fünfmal gesehen, weil wir haben Screening gemacht im Metro-Kino und im Heidenkino und da haben wir ein paar so Fehler, was uns aufgefallen sind, ein bisschen umgeändert, heller gemacht, lauter gemacht, leiser gemacht, ja.
Also wahrscheinlich dann doch nochmal was anderes mit Publikum zu sehen, oder?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und die erste Vorstellung ist schon ausverkauft und die zweite, da gibt es noch vier Restplätze oder was. Mhm. Ja, na, sicher wieder eine interessante Geschichte. Ich meine, ein paar Mal habe ich es ja schon erlebt, Premieren. Das war lustig, das erste Mal, wo ich ziemlich Text gehabt habe, war im Gartenbau-Kino. Das ist schon lustig, auf der Riesenleinwand, wenn du das erste Mal siehst. Und ich kann mich erinnern, wie im Gartenbau-Kino, da war von meiner Oma eine Freundin, Billiteurin, eine Kartenabreißerin damals, und da habe ich gesehen, die Chitty Chitty Bang Bang, das war mein erster Film, glaube ich, im Gartenbau-Kino. Ich hätte mir nie damals gedacht, dass ich mich selber mal auf der Leinwand sehe, wo die Chitty Chitty Bang Bang herumfliegt, das Auto. Ja. Aber diesmal wird es interessant, weil es eigentlich bis jetzt meine größte Rolle ist, was ich je in so einem Kinofilm halt gehabt habe. Ich freue mich schon drauf.
Gratuliere. Ich wünsche dir, du hast vorhin gesagt, eben die Stärke ist wichtig, die Geduld, Stärke. Vor allem das Durchhaltevermögen.
Ja.
Ich wünsche dir das alles.
Ja, und dass du das weiter behältst. Dass ich keinen Krebs mehr kriege. Weil dreimal, alle guten Dinge sind drei, was dir das reicht. Mhm. Ja, es reicht, wirklich.
Finde ich auch. Jetzt braucht es keinen mehr.
Ich bin eh so dankbar, weil manche haben arme Krebs und sterben. Gell? Und ich habe halt, wie soll ich sagen, das Glück gehabt, dass ich dreimal einen gehabt habe, der nicht so radikal ist, gell? Und so rabiat ist und so, wo du von Haus aus schon keine Chance hast. Mm. Also, was ich immer Angst habe, mit dem Holzklopfen, also was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Gehirntumor, das finde ich sehr schlimm. Lunge, glaube ich, auch. Und dann der Bauchspeicheldrüsen ist, glaube ich, gefährlich, gell, oder?
Ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber es ist halt auch sehr unterschiedlich. Ja, es kommt immer auf den Patienten
nicht,
drauf an oder auf die Patientin.
Ja. Da habe ich jetzt einen Knoten gespürt, da unten am Hoden habe ich einen Knoten gespürt. Prostata, hast gesehen, da stimmt der Wert nicht. Aber wenn du gar nichts merkst mit einem Wert vom Labor und nichts ertastest, das stellen wir scheiße vor.
Nein, das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht. Ich wünsche dir Gesundheit.
Dankeschön.
Der Rest ergibt sich und wir wünschen uns das gegenseitig und dann wird es schon gut gehen.
Vielen Dank für das super Gespräch, Christian.
Gerne, gerne.
Christian hat von der schlechten Erfahrung mit der Penispumpe erzählt. Dazu muss ich Folgendes ergänzen. Eine Urologin und Andrologin, die in der Selbsthilfegruppe, die ich für die Krebshilfe Wien moderiere, zu Gast war, hat eher zu manuellen Pumpen geraten, da die elektrischen Pumpen manchmal schlecht zu steuern sind und das offenbar viele Männer nicht als angenehm empfinden. Und was Christian mit den elektrischen Strömungen meinte, das ist die sogenannte Stoßwellentherapie. Es gibt aber auch noch weitere Hilfsmittel und Therapieoptionen bei Erektionsproblemen als diese beiden. Ich habe dazu schon einige Podcast-Folgen gemacht, die ich dir in den Shownotes verlinke. Außerdem in den Shownotes findest du Links zur onkologischen Rehabilitation. Ich gebe zwar generell eher keine Ratschläge, aber diesen ganz besonderen Tipp, den hinterlasse ich dir. Wenn deine Krebstherapie vorüber ist, mach bitte unbedingt eine Onkoreha. Sie hilft, die Krankheitserfahrung wesentlich besser zu überwinden. Und wenn deine Therapie noch nicht vorbei ist, vielleicht gibt es trotzdem Möglichkeiten für Physio- und oder Bewegungstherapie. Sprich bitte mit deinem behandelnden ärztlichen oder pflegenden Team darüber. Das Gespräch mit Christian liegt ja jetzt schon über ein Jahr zurück. Ich habe aber dennoch in unregelmäßigen Abständen Kontakt mit ihm. Im Juni, also vor circa 3 Monaten, hat er mir geschrieben, dass es ihm gut geht. Mich interessiert jetzt, was hältst du von der Kampfmetapher bei Krebs? Bist du Team pro Kampf? Vielleicht findest du es gut, gegen den Krebs im eigenen Körper anzukämpfen? Oder hast du eher eine andere Bewältigungsstrategie? Schreib es mir in die Kommentare oder an podcast@alexandergreiner.com. Wenn dir diese Folge mit Christian gefallen hat, gib dem Podcast bitte 5 Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst. Das hilft anderen Menschen, ihn besser zu finden. Bis bald! Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.